Ja, mit dem ich darf ich jetzt ein bisschen was sagen oder Vortrag versuchen zu halten über die Instruktion, die am 29. Juni dieses Jahres promulgiert wurde, ausgesandt wurde von der Klärungskongregation. Und ja, die unseres Erachtens recht wichtig ist, die es wert ist, dass wir uns das sehr zu Herzen nehmen. Wer hat es denn schon gelesen? Hast du das schon gelesen? Cool, bravo. Ja. Wahrscheinlich habt ihr euch gedacht, der Sepp erzählt eh was. Braucht man es nicht lesen. Oder der Qual oder irgendwer. Nein, Media sind also mitten hineingesprungen in die Sache. Es hat 10 Abschnitte, 10 Kapitel und die ersten 4 Kapitel, was glaubst du, um was da geht? Und den Fokus der Pfarre. Was, zu was sind wir gut? Zu was sind wir da? Einzig und allein dazu da, um mit Menschen das Evangelium zu teilen, in ihr Leben hinein. Das ist das Allerwichtigste. Das alles andere muss sich davon korrigieren lassen, wenn es nicht gesteht. An erster Stelle, heißt es gleich im ersten Abschnitt, steht die Aufgabe der Pfarre, das Evangelium zu verkünden. Sie hat eine missionarische Sendung. Und alle Gewohnheiten, alle Stile, die man pflegt, alle Strukturen müssen überprüft werden, ob sie dieser Sendung dienen. Das ist ein gescheiter Grund, muss ich sagen, über die ich von Herzen froh bin, dass sich die Pfarre nicht über den Flohmarkt definieren muss, zum Beispiel. Oder sie sind so gut in, weiß ich nicht, in irgendwelche anderen Dingen. Sie haben 15 Sängergruppen oder was weiß ich was. Wenn sie Missionare sind, wenn Menschen dadurch zum Glauben geführt werden, das heißt aber nicht nur, dass halt das Glaubensbekenntnis beten können, Vater uns und den Rosenkranz, sondern dass das ihr Leben verändert, weil sie Jesus Christus kennengelernt haben. Die verändernde, die heilende Kraft des Evangeliums, die Begegnung mit unserem Herrn, das ist das Zentrum und unsere Aufgabe. Das ist auch sehr befreiend. Und wir müssen alles, was wir machen, daraufhin überprüfen, ob sie dem dienen oder der eigenen Beweihräucherung oder irgendwelchen Traditionen. Irgendjemand sagt, wir haben immer an dem Fest der lateinischen Mess gesungen. Ist ein ganz hohes Kulturgut, kann man ruhig machen. Aber wenn es darum geht, dass meinetwegen der Chor oder der Chorleiter sein Weihrauch empfängt, dann geht der in die falsche Richtung, der Weihrauch. Der muss zu einem anderen gehen. Ja, das gibt's. Und das ist das, wo wir vieles überprüfen dürfen. Und es ist so schön, dass tatsächlich das möglich ist und dass alle Gläubigen dazu aufgerufen sind. Dass man nicht sagen, ja, das soll die Pastoralassistentin machen, das soll der Pfarrer machen. Früher war das so schön, da hat die Jungschaffierin bastelt mit den Kindern. Und die Kinder dadurch zum Glauben geführt worden sind, super. Wenn es nur ein Zeitvertreib war, dann macht das Feuerwehr vielleicht besser. Und das sind halt alle die Dinge, die hier eigentlich zugrunde gelegt werden und zur Sprache kommen. Es gibt ja Leute, auch die im Dienst der Verkündigung stehen, die sagen, Mission bitte. Das ist ein No-Go heute, das gehört sich nicht mehr. Es wird ja jeder nach seiner Person selig werden. Und ist so leicht war, hat Jesus nie ans Kreuz gebrochen, wenn er jeder nach seiner Person selig wird. Wenn das nicht der Weg ist, der wirklich uns so in vielem freisetzt, der uns neu schöpft. Natürlich stimmt es, dass Menschen in anderen Kulturen, die vom Evangelium nichts hören, wenn sie sich nach ihrem Gewissen gut zu leben versuchen, vom Herrn angenommen werden, das ist Lehre der Kirche. Aber für manche ist das gar kein Unterschied. Ja, dann fällt es aber daran, dass die explosive Kraft, die verändernde Kraft, die Jesus Christus heißt, die Begegnung mit ihm nicht wahrgenommen worden ist, noch gar nicht entdeckt worden ist. Viele sind getauft, aber wir ernten. Die kommen aus dem Wasser raus und machen einen Beidl, das ganze Wasser ist weg. Das kommt mir zu. Und dass es viele, viele Bereiche in uns gibt, wo wir schauen müssen, ist das Taufwasser schon angekommen dort? Oder sind da noch Dinge in uns, Dinge in der Kirche, die wegbrechen und wegbrechen können, weil sie nicht getauft sind? So heißt es auch in einem 17. Abschnitt, man muss sich auch davor hüten, eine bloße Wiederholung von Aktivitäten ist steriler Überlebensversuch. Wenn ich mein Jahresprogramm jedes Mal, was haben wir vorher gesagt, mach das, mach das, machst du das, mach du das, hast vorher gesagt, du gemacht und ich und so weiter, und da braucht man doch ihn, und dann wird es wieder durchgezogen und man fragt gar nicht, hat das wirklich noch eine verändernde Kraft oder sind die Lavendelbischel halt, weil sie da gebunden worden sind am 15. August, aber man hat nicht mehr daran gedacht, was das eigentlich für ein Fest ist. Ich kenne eine Pfarre, die hat den heiligen Laurentius als Pfarrpatron, der ist am 10. August, und es war immer so, dass der Kirchtag am nächstliegenden Sonntag gefeiert wurde. Also entweder war man der 10. am Montag war, dann war der 9. der Kirche, und wenn es eher da beim nächsten Sonntag war, dann war es jetzt halt. Das hat die jetzige Leitungsteam hat das nicht mehr im Bewusstsein. Sie sagen, bis hin und her wechseln, das ist ja Kass. Wir machen es am ersten Sonntag im August, und wenn das der 1. August ist, habt ihr mehr markiert. Die Fürbitte hat dann geheißen, mit einem Stück Kuchen in der Hand vom Pfarrcafé: Lieber heiliger Laurentius, du bist unser Pfarrpatron und du freust dich, dass wir heute ein Fest feiern und unserem Pfarrkirchtag haben, bitte schick viel Leute zum Pfarrcafé. Das ist lebendige Kirche heute. Jetzt, wo man das darf und das darf zusammenbrechen. Da werden komische Fassaden aufrechterhalten, die eher hinderlich sind, weil man das Gefühl hat, wir tun ja eh was für Pfarrer, wir haben unsere Torten und unsere Kuchen wieder abgeliefert für ein Jahr. Das kann schon alles auch passen, aber die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft und das ist die Mitte. Und das dort, wo aus dieser Freude heraus etwas gemacht wird, ist das absolut okay. Ansonsten mag es dahingehen. Es ist also diese Umkehr der Pfarre, auf selber den Fokus auf die Begegnung mit Christus zu haben und auch Menschen in ihren Lebenssituationen darauf aufmerksam zu machen. Ich habe zwei schöne Dinge erlebt. Ich durfte voriges Jahr einen Kurden taufen, der schon sagt, zweiten Lebensjahr in Österreich ist, der Österreicherin verheiratet und so weiter, aber von Religion nichts mehr wusste, weder von seiner ursprünglichen, von zu Hause her, noch von der christlichen Religion. Und der Herr hat ihn angetippt, hat ihn einmal gefragt bei einem kleinen Spaziergang, wo gehst du denn hin? Und in ihm hat das so eingeschlagen, dass er sich wirklich gefragt hat, ja, wo gehe ich hin mit meinem Leben? Meine Kinder werden tauft, was noch den anderen. Die Ältere geht zuerst kommen, und was ist mit mir? Er hat auch seine Lebensfragen. Und so haben wir dann begonnen, ein Jahr lang Katechese, Gespräche mit ihm, als er getauft wurde. Und heuer ist seine Schwester, die in Deutschland lebt, gekommen mit ihrem Ehemann. Und er hat sich vorgenommen, derer drucke drei Filme von Alpha Kurs eine. Ich habe gesagt, bitte einen. Und dann redet es ganz normal und so weiter. Er hat sich daran gehalten. Nach der gemütlichen Jause hat ihr das gezeigt und ihrem Ehemann. Und hat dabei dann auch im Gespräch erzählt, wie er dazu gekommen ist. Und seine Schwester hat es interessiert und am Schluss ist sie in Tränen ausgebrochen, weil das sie so berührt hat. Wo geht denn ich hin? Wo gehört denn ich hin? Und sie hat sich aufgeschrieben, wo kriege ich denn den Kurs her, damit ich in Deutschland diesen Kurs mir anschauen kann. Das ist Dr. Wirt Leben und Glaube kommt da ganz lebendig zusammen. Oder er ist zum Friseur gegangen, normalerweise geht er zum DM und da waren so viele Leute, jetzt ist er weitergegangen zu einem Türken und er ist tätowiert mit einem Rosenkranz und der Mutter Gottes und ein Kreuz, das hat er da alles auf die Hände und kommt dann mit diesem türkischen Friseur ins Gespräch, was auch immer das ist, da drauf hat und so, und er erzählt ein bisschen, wie er zum Glauben gekommen ist und dann zahlt er und geht. Nach 3 Monaten kommt er wieder hin zum Haarschneiden. Der Friseur sieht ihn und sagt, du, jetzt habe ich dich wieder, sitz dich wieder. Kein Red vom Geschäft, 1,5 Stunden haben sie über den Glauben geredet. Der wollte etwas wissen. So, das gibt es unter uns. Und auf das aufmerksam zu werden, wo steht der Mensch? Sich nicht abspeisen lassen, ja, Hauptsache gesund sind wir und heute ist wieder schön. Damit dürfen wir uns nicht abspeisen lassen, sondern die Gespräche versuchen weiterzuführen, was läuft denn bei dir? Und wie es halt möglich ist, das, so werden wir wieder Salz der Erde und Licht für die Welt. Und sich nicht vom Oberflächlichen ablenken zu lassen. Und so ist dann automatisch, wenn diese Fragen kommen bei Menschen, dass die Verkündigung des Wortes Gottes passiert, dass ein Hinführen und ein Lebendigwerden der Sakramente geschieht. Und dass man natürlich sagt, ja, und was hat das für Auswirkungen, wenn ich Christ bin? Wie lebe ich in meiner Beziehung zu den Nächsten? Wie schaut es aus mit Caritas, mit der aktiven, handelnden Liebe? Das ist das Herzstück, aber das geht dann fast automatisch, weil wenn ich anfange vom Glauben zu reden, werde ich Bibelstellen zitieren, werde ich sagen, wo sind die Kernpunkte, was ist ein Sakrament und so weiter. Und vor allem dann auch hinführend zu diesem Riesengeschenk, das wir eben angebetet haben, die Gegenwart unseres Herrn in der Eucharistie. Die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt, auch in dieser Instruktion wird das ausdrücklich hervorgehoben. Und natürlich, das ist auch eine ganz wichtige Sache darin, das Hineinwachsen in den Glauben ist ein Weg. Und das Leben im Glauben ist ein Weg. Eine beständige Nachfolge Christi. Und sie wird nicht dadurch abgedeckt, dass wir, so schreiben sie, insuläre, so Inselchen an Riten feiern. Eine Taufe feiern, vorher ist nichts, nachher ist nichts. Eine Erstkommunion feiern, vorher ist nichts, nachher ist nichts. Firmung feiern, auf Wiederschauen. Vorher ist nichts, nachher ist nichts. Und das machen wir. Wir legen viel Kraft und Energie hinein, aber die Nachhaltigkeit ist sehr gering. Ich weiß auch keinen super Plan, sonst weiß ich auch nicht, was ich sonst zu tun hätte, aber das überhaupt in den Blick zu nehmen, das überhaupt uns einmal vor Augen zu halten, auch, sagen wir mal, in einer ganzen Diözese oder im ganzen Sprachraum, was habt ihr denn noch eben für einen Fokus, dass die Fassaden aufrechterhalten bleiben, dass alle sakramentalisiert sind, so schon Ratzinger als Bischof und als Kardinal immer wieder davon gesprochen, es gibt ein Heidentum, aber nicht außerhalb der Kirche, sondern in der Kirche. Und Christian Hennecke, ein Pastoraltheologe und Pfarrer, der sagt, wir haben so viele getaufte Katechumenen. Eigentlich sollte mit der Taufe das Katechumenat vorbei sein. Aber wir haben getauft und im Grunde wissen sie nichts. Und praktizieren es nicht. Ich komme eben von einer Mutter und ihrer Tochter, das Mädchen ist 40 Jahre, sie kann kein Vater und sie kennt es nicht. Zum Glaubensbekenntnis haben wir es miteinander beten, dass sie beide in Texte leben. Sie kennen es nicht, aber sie haben beide getauft. Das ist die Situation, und ich meine, ich spreche ja, ihr leidet ja mit mir und euch ist das auch bewusst, aber ich bin froh, dass das hier mal vor Augen gestellt wird. An erster Stelle steht die Aufgabe der Pfarre, das Evangelium zu verkünden. Aber nicht nur, dass es in allen Medien verkündet wird, sondern dass Menschen zur Begegnung mit Christus kommen und dass ihr Leben dadurch berührt und verändert wird. Also das sind wirklich die größte Überschrift über die Umkehr der Pfarre, den Fokus wieder auf Christus zu lenken. Und dann schreiben sie als zweites, dass auch der Pfarrer diese Umkehr braucht. Der ein Motor ist der Betriebsamkeit unter Umständen. Und dass wir das überhaupt wieder entdecken, dass das das Zentrale ist, die Menschen mit Christus zusammenzuführen. Das kann auf verschiedensten Wegen geschehen, natürlich durch die Verkündigung, aber auch durch das Miteinander, wie wir leben, wie wir reden, wie wir uns besuchen, was da die Themen sind, dass man sich wieder kennt und die Leute auch spüren, die kommen, weil sie Interesse haben an mir oder ja, das macht Sinn, was sie mir da zu sagen haben, aus der Tiefe des Glaubens heraus. Auch die Pfarrer brauchen diese Mentalitätsänderung, dass sie die Notwendigkeit einer missionarischen Reform erkennen. Die Pfarre wird geleitet von einem Pfarrer, der Priester ist, und er hat als Pfarrer die letzte Verantwortung dieser Gemeinschaft und ist Leiter dieser Gemeinschaft. Das ist nicht an ein Team delegierbar. Natürlich ist es ganz wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Ich spreche jetzt aber einfach vom Pfarrer, aber das wird auch seine Rolle und seine Stellung wird hervorgehoben, dass der Pfarrer der Leiter ist. Und auch wenn eine Gruppe von Priestern tätig ist, so ist einer von ihnen das Primus inter pares, das heißt das Erste und dergleichen, der letztlich verantwortlich hier für den Bischof. Es gibt auch den Pfarrvikar, einen Priester, der nicht Pfarrer ist, aber als Priester zuständig für bestimmte Gruppen, vielleicht für die Jungen oder für die Katechese, für die Erwachsenentaufe und so weiter. Das ist eine Möglichkeit. Und dass es auch wichtig ist, dass der Pfarrer der Pfarrei dient und nicht die Pfarrei dem Pfarrer. Wird auch direkt gesagt und hervorgehoben, ist einfach auch wichtig. Beides wird hier wieder wertgeschätzt. Einerseits das Amtspriestertum, das uns von Jesus geschenkt ist, aber auch das allgemeine Priestertum, dass jeder Getaufte gerufen ist, sich einzubringen nach seinen Begabungen, nach dem, was der Herr ihm an Gnade gibt, für das gemeinschaftliche Leben als Christen. Jeder nach dem, was für ihn möglich ist. Interessanterweise werden auch die Gottgeweihten erwähnt, als Leute in einer Pfarre, die eben die nicht geweiht sind, die keinem Orden angehören, die aber doch sagen, ich spüre einen Ruf vom Herrn, mich ganz der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen, mich ihm zu weihen, den Zölibat zu wählen und als solcher verfügbar zu sein, eben mit meinen Begabungen mich vollkommen einzusetzen. Es wird auch in Bezug auf die Laien betont, dass ihre Aufgabe ist, dass sie eben in der Familie, im Beruf, in der Gesellschaft als Christen leben, als Sauerteig dort sind. Das ist ihre besondere Sendung und Aufgabe. Wir sind einander gegeben und auch nötig. Einerseits das geschenkte Weihpriestertum zum Aufbau der Gläubigen, andererseits die Laien in ihrem Leben als Christen. Das muss zusammengehen und kann zusammengehen. Soll einander stützen und befruchten. Es kann auch möglich sein, wegen Priestermangels, dass kein Pfarrer oder Pfarradministrator eingesetzt werden kann. Dann kann ein Diakon, ein Gottgeweihter oder ein Laie oder eine Gemeinschaft an der Ausübung der Hirtensorge einer Pfarrei beteiligt werden. Das ist ein Unterschied, ob ich sage, denen wird die Leitung übertragen oder sie sind an der Leitung beteiligt, in dem, was halt dran ist und was nötig ist. Es bleibt aber der Pfarrer, auch wenn er für mehrere Pfarrer ist, der Verantwortliche, der Letztverantwortliche. Und das ist auch einfach, glaube ich, einmal wichtig, was hier gesagt wird, was auch etwas verwischt wird heute, dass man in der Berufsbezeichnung klar bleibt. Momentan ist eine Tendenz da, dass man sagt, es sind alle Seelsorger und alle salben ein bisschen. Und auch Laien brechen das Brot und teilen den Wein. Ein Seelsorger kann nicht recht für was anderes sein, was jeder Pfarrer auch macht. Und das ist eine Verwischung und Vermischung, die nicht gut tut. Das wird ausdrücklich hervorgehoben. Natürlich können Laien als Lektoren, als Akolyten, als Wortgottesdienstleiter und Leiterinnen auch eine Taufbeauftragung bekommen oder die Feier der Beerdigung oder wenn Priester und Diakone fehlen, die Eheassistenz ausüben. Es ist auch kein guter Zustand, wenn da nur alle Jahre oder ein paar Jahre irgendwann ein Priester vorbeikommt. Aber es ist, soll klar sein, es geht aus dem Amt des Priesters hervor und ist nicht eine Parallelhierarchie sozusagen, so wie es ja in unseren Papieren, die jetzt noch vorliegen, so gedacht war. Der Pfarrer ist nur noch für die Priester zuständig, ein Pastoralassistent ist nur für die Laien, Theologen zuständig. Der Pfarrer hat an und für sich nichts mehr zu sagen und das ist ein ungesunder Zustand. Natürlich ist es ganz wichtig, dass wir Priester uns auch verstehen, wie der heilige Augustinus sagt, mit euch bin ich Christ, für euch bin ich Bischof. Also Pfarrer auch sagt, mit euch bin ich zuerst Christ und für euch bin ich Pfarrer, bin ich in diesem Dienst. Und dass das Miteinander, dass er auch Korrekturen annehmen muss, dass man ihm auch etwas sagen kann, dass es dazu entsprechende Institutionen auch geben muss, da komme ich dann noch dazu. Die Pfarrei, so heißt es, ist der dritte wichtige Punkt, Die Pfarrei ist, sagt der Papst Franziskus, ist sehr formbar und in ihr spielt sich der Kontakt mit den Menschen ab. Es gibt natürlich auch vom Kirchenrecht her eine territoriale Zuordnung von Häuserblocks, von Straßen, damit sagt, es ist ein Pfarrgebiet. Aber es ist heute natürlich so, dass sich da auch viel Wesentliches geändert hat im Vergleich vor 50 oder 100 Jahren. Heute kannst du dich mit den Medien in die Papstmesse einklicken oder irgendwo in Südamerika mitfeiern oder sonst irgendwo. Das ist heute alles möglich. Von daher ist es natürlich auch viel weiter. Oder Verkündigung, Radio Maria, Predigt wäre mehr als was für Pfarrer zu sagen haben. Ich sage, ist ein Segen, dass das gibt, ist heutzutage möglich. Die Fernsehgottesdienste und vieles andere mehr oder Wort Gottes am Handy mit einer App für jeden Tag. Sind vielerlei Dinge, wo heute die Verkündigung einfach nicht mehr auf die Pfarre alleine bezogen ist, sondern in vielfältiger Weise geschieht und wo man sicherlich auch noch schauen muss, wie das gut sich vernetzt. Das heißt sogar, die Pfarrei ist wie ein Wallfahrtsort, an dem man auftanken kann, wo man die Schönheit des Glaubens wiederentdecken kann. Die Liturgie und das Heiligtum und was wir uns versammeln. Da fahre ich das auch immer, die in irgendeiner Weise arm sind, gesehen werden und eine Chance haben, dazuzukommen. Pfarreien können sich, da komme ich dann später noch genauer dazu, zu Zusammenarbeit zusammenschließen. Sie brauchen Laien, die mit dem Pfarrer zusammen sich beraten. Ein Finanzausschuss braucht es auf jeden Fall. Pfarrgemeinde Räte, wenn mehrere Pfarren zusammen sind, muss nicht jede Pfarre einen eigenen Pfarrgemeinderat haben, sondern man kann aus jeder Pfarre ein paar Leute zusammenholen und einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat auch bilden. Damit kommen wir eben zu einem, und es ist auch ganz wichtig, dass ihr wisst, es geht, da kommt es so, die Überschrift ist, was ist, wenn Pfarren zusammenwachsen sollen. Da heißt es, das muss schrittweise vorbereitet werden. Es muss jede Pfarre für sich als eigene Situation gesehen werden. Es gilt nicht, dass man mit einer Unterschrift für 400 Pfarren alles gleich entscheidet, weil die Situationen immer ganz verschieden ausschauen können. Es schaut, wenn eine Stadtpfarre ist, wo vielleicht 3% noch sich am Gottesdienst beteiligen und in der Nachbar vorher vielleicht auch nicht mehr, ist das eine andere Situation, oder wenn 25% nur regelmäßig am Gottesdienst teilnehmen und ein lebendiges Vorleben und so weiter gegeben ist, dass Glaubenskurse stattfinden und so weiter, kann nicht alle sagen, aufgelöst, jetzt müsst ihr euch zusammenschließen zu Großpfarren, das wird ausdrücklich gesagt, das ist nicht möglich. Das. Man muss das gut überlegen und das muss überprüfbar sein. Es kann in Etappen gehen, man kann da Korrekturen vornehmen. Es soll Versuchspfarrer geben, die das einmal ausprobieren und nichts überstürzen und übertreiben und am grünen Tisch ausmachen. Ich finde das eine sehr, sehr wichtige Sache. Das heißt, setzen wir Gemeinschaften, pastorale Pläne, theologische und spirituelle Akzente und Strukturen ohne Wurzeln, ohne Gesicht in die Welt, dann kann das nicht zum Leben führen. Wir sollen auf den Heiligen Geist warten. Wenn man daran geht und sagt, wir sollen mehr zusammenarbeiten, dann soll man schauen, wie passen die Leute zusammen. Der Stopfer und der Landpfarrer ist nicht unbedingt kompatibel. Oder ein Industriegebiet, eine Pfarre und eine ganz andere Pfarre. Das ist schwierig, weil ich sage, es gehört einfach zusammenlegen, weil ich zusammen weiß, Gott passt. Sondern dass das auch zusammen passen muss, dass solche Zusammenführungen zunächst in föderativer, also dass man einfach einmal in Eigenständigkeit bleibt, eigene Pfarre bleibt, aber man kann sagen, bei euch gibt es eine super Bibelgruppe, können bei uns auch teilnehmen. Warum nicht? Da gibt es einen guten Chor, darf man da mitsingen. Da gibt es hier einen Gebetskreis und so weiter, verschiedenste wichtige Dinge. Da kann man sich gegenseitig unterstützen und sagen, da kann ich auch hier fahren. Dass in der Weise die Dinge anfangen zusammenzuwachsen und dass das zusammengehören kann einmal. Einige Pfarrer, die so bei uns jetzt Seelsorgeraum genannt werden, die noch mehr zusammenwachsen können, das wäre dann eine pastorale Einheit in dieser Diktion, die hier vorgeschlagen wird. Wo es wirklich darum geht, dass man miteinander anfängt zu schauen, was geht aber gut, wo können wir uns gegenseitig stärken, befruchten und tragen. Mehrere solche Einheiten sind der Dekanat und Dekanate wieder eine pastorale Zone, meinetwegen kann man sagen, das Mühlviertel ist eine pastorale Zone. Das steht auch eben, wenn Zusammenführungen sind. Was können Gründe sein, dass das organisch gewachsen ist? Wenn man sieht, das macht dann Sinn, da werden wir insgesamt wieder stärker. Stärken wir uns. Da wächst etwas. Aber es kann kein Grund sein, dass man sagt, wir haben zu wenig Priester. Oder die finanzielle Situation ist, die arbeitet zum Anhausen, wegen dem muss ich ja vorher nicht auflösen. Ich kann höchstens sagen, wir haben, was tun wir, dass wir wenig Ausgaben haben. Es sind verschiedenste Möglichkeiten, wie wir das angehen können. Nur Gründe, die direkt in der Pfarre liegen, kann man beachten, was ist da jetzt gut, wenn man mit anderen zusammenarbeitet. Nicht, dass man sagt, allgemein müsst ihr zusammen. Aus theoretischen Gründen prinzipiell. Oder dass man allgemein sagt, das Heil der Seelen erfordert ist, dass man alle Pfarren aufheben. Das ist ungültig, so heißt es in der Instruktion. Ja. Ich denke, ich habe euch Wesentliches jetzt schon gesagt.